Hi, I'm Steve, and welcome to my weekly podcast, Super Secret Apple Rumors. Clicker is not working. All right. We're scrambling backstage right now. We're going to use a stylus. No. A revolutionary new product for your iPod. Socks. You'll be able to buy this right on your phone for $4.99.
Hallo und willkommen zur 11. Folge des Apple Podcasts. Mein Name ist Fabio und ich betreibe den iTech Experts Online-Shop www.itech-experts.at. Meine Co-Hosts heute sind Alex, Hannes und Clemens. Für Themenvorschläge oder Feedback erreicht ihr uns ab jetzt unter podcast@itech-experts.at. Wir kommen zum ersten Thema. Apple hatte letzte Woche am 5. Juni die Worldwide Developer Conference 2023. Und wie jedes Jahr erwarten uns viele neue Produkte und spannende Themen. Das erste, über das wir reden wollen, ist neu vorgestellte Hardware. Also Apple hat den M2-Chip, den wir schon aus dem MacBook Air kennen, aus dem Mac Mini und den großen MacBook Pros, an weitere Geräte gebracht. Also wir haben die M2s jetzt auch im Mac Studio und auch im neuen Mac Pro. Der Mac Pro war bis jetzt der letzte Mac, der eigentlich auf Intel-Basis war. Und der gehört jetzt auch endlich zur M-Familie sozusagen dazu. Hat einer von euch einen Mac Studio oder Mac Pro? Ich glaube nicht, oder?
Na, ich habe mir kurz überlegt, ob ich meinen Mac Mini durch ein Mac Studio ersetzen soll, aber habe es dann nicht getan.
Ich meine, die Dinger sind ja vom Use Case her, glaube ich. Ich meine, hast du den Use Case dafür? Hättest du etwas dafür als Einsatzbereich?
Nein, ich glaube nicht, weil der Mac Mini einfach schon so gut ist. Also es wird sich bei mir, glaube ich, nicht wirklich lohnen.
Könnt ihr euch alle erinnern eigentlich an den ersten Wechsel zwischen Intel-Prozessor und M-CPU, wie das für euch war vom Erlebnis her?
Also für mich war es sehr gut, weil ich nämlich davor einen Mac Mini hatte, große Überraschung, der schon etwas älter war, weil das nämlich, ich glaube, das letzte Gerät war, das irgendwie einen Quad-Core-Intel-Prozessor hatte und der dann in der Maximalausstattung. Und der hatte dann doch schon ein paar Jahre am Buckel, war zwar ziemlich schnell, auch verglichen mit den neueren Modellen, aber ist wahnsinnig schnell, auch wenn man wenig gemacht hat, sehr warm geworden. Mhm. Und das war, glaube ich, der größte Unterschied, den ich sofort gemerkt habe. Temperatur einfach konstant bei 30 Grad und kein Lüfter zu hören, egal was man tut.
Also ich muss sagen, für mich hat sich angefühlt, der erste Wechsel, das war von einem MacBook Pro 13 Zoll auf einen MacBook Air 13 Zoll, da war das vergleichbar wie der Schritt damals von Festplatte zur SSD. Das heißt, dieses rundum, egal was du angreifst, es wird einfach unfassbar schneller. Also gerade in meinem Bereich, also ich arbeite viel mit E-Mails, mit Webbrowsern, mit Excel-Dokumenten, alles, was so User-Interface ist, Fenster öffnen, Programme starten, schließen, große Dokumente laden, alles in diese Richtung ist einfach so schnell geworden, dass ich eigentlich nie wieder gewartet habe, bis die Oberfläche sozusagen nachkommt mit dem, was ich mache. Und das ist ein Erlebnis, das mir unglaublich gefallen. Das zieht sich jetzt natürlich weiter durch M2 Air, das ich derzeit verwende. Es sind einfach unglaublich schnelle Geräte. Ich kann jetzt nicht für alle Nischbereiche sozusagen reden oder alle Anwendungsbeispiele. Alex, auch bei dir würde mich interessieren, erster Wechsel auf M, wie war das für dich? Aber auf jeden Fall ist das etwas, was man vergleichen konnte, also ich zumindest, mit dem Wechsel von Festplatte auf SSD.
Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich ja noch an den Wechsel von Power Mac auf Intel erinnern und der Wechsel auf die M-Architektur beziehungsweise auf die ARM-Architektur war um Welten besser. Also die ersten Intel-Geräte, die es damals gegeben hat, das war kein Vergleich zu dem, was Apple da jetzt abgeliefert hat. Was ich aber sagen muss, ist, arbeitstechnisch, es ist halt, wenn der Großteil der Infrastruktur, mit der du arbeitest, nach wie vor auf Intel ist, kommt man schon oft zu dem Problem, dass du halt lokal nichts kompilieren kannst oder sonstiges, weil du halt auf ARM-Architektur kompilierst und dann ist es auf Intel nicht lauffähig. Aber so für den privaten Bereich Man ist ja einfach Längen voraus gewesen mit diesem Umstieg auf die ARM-Architektur.
Das heißt, würdest du auch sagen, dass sozusagen all diese Tätigkeiten, die man entweder als Privatkunde macht oder, ich sage jetzt einmal, in einem nicht spezifischen Geschäftsumfeld, wie bei mir zum Beispiel, also ich bin weder entwickle ich noch, weiß ich nicht, produziere ich irgendetwas, also ich arbeite mit Excel, Mail, Safari, viel und mit großen Files, aber dass es alles in diese Richtung hingeht. Also da spüre ich einen riesigen Unterschied.
Also der Endkunde, glaube ich, wird nicht merken, dass da jetzt eine andere Prozessorarchitektur verbaut ist, weil für ihn ändert sich in dem Sinne nichts.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Hinweis auch gleich, dass im Unterschied zum Wechsel von PowerPC auf Intel, wo, wenn ich mich richtig erinnere, waren da doch einige Themen, die nicht ganz perfekt reibungslos liefen, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, wo irgendeine Intel-Applikation auf M dank Rosetta 2 nicht funktioniert oder nicht gut funktioniert.
Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich merke es sogar auf der Stromrechnung.
Das ist ein guter Hinweis.
Mein Verbrauch ist gesunken. Nicht wirklich was geändert.
So genau habe ich es mir noch nicht angeschaut, aber das kann ich mir schon gut vorstellen. Also vor allem auch, wie gesagt, beim Mac Mini, der halt doch ständig am Strom steckt und wo man dann vielleicht auch nicht jedes Mal am Abend ausschaltet. Ich glaube, ich mache das schon auch einen Unterschied. Und wenn er läuft, dann sowieso. Weil wenn er läuft und schon bei Kleinigkeiten anfangen muss, wirklich zu arbeiten. Also irgendwo muss die Hitze, unter der ich damals im Sommer gelitten habe, auch herkommen.
Abgesehen vom Klima. Macht Sinn. Also Strom ist sicherlich auch ein Thema. Wir merken ja auch, dass neuere Geräte auch mit unglaublich sparsamen Netzteilen eigentlich zurechtkommen. Also ich kann mein MacBook Air M2 mit einem 30 Watt Netzteil normal laden. Also ohne Probleme. Und das ist kaum größer als die alten iPhone-Netzteile. Also da hat sich schon unglaublich viel getan. Wenn wir schon beim Thema MacBook Air sind, Apple hat noch ein MacBook vorgestellt oder noch ein Mac vorgestellt. Ein Gerät, über das wir auch schon in der Vergangenheit gesprochen haben, als Gerüchteküche, dass das am Weg ist. Und ich glaube, dass das für sehr viele Leute ein sehnsüchtig erwartetes Gerät war. Ich rede natürlich vom MacBook Air in 15 Zoll. Das ist das erste Mal, dass es ein Gerät gibt über, ich sage jetzt bewusst 14 Zoll, also ab einer gewissen Standard-Laptop-Größe von 15 Zoll, dass man in einem selben Bereich ist, wo man kein Pro kaufen muss. Der Einstieg früher bei Apple, 15,6 Zoll MacBook Pro oder heute 16 Zoll MacBook Pro, war preislich natürlich auch immer recht happig. Und mit dem MacBook Air 15 Zoll hat Apple zum ersten Mal ein von vielen Seiten gewünschtes Gerät vorgestellt, wo man Gewicht, Design, aber auch Bildschirmgröße unter einen Hut bringt. Und ich glaube, dass das Gerät für viele ein neues Standard-MacBook wird. Alex, bei dir weiß ich, du hast es schon bestellt. Wie empfindet ihr das Gerät so?
Ich finde es sehr spannend. Ich glaube, auch mit der Größe hast du recht. Weil gerade wenn das MacBook der einzige Computer ist und ich glaube, weil wir gerade von Personen gesprochen haben, von so durchschnittlichen Kunden, die den Unterschied beim Prozessor vielleicht zum Beispiel nicht sofort merken. Ich glaube, gerade das sind Personen, die dann vielleicht auch keinen eigenen Monitor zu Hause haben, sondern tatsächlich nur am Notebook arbeiten. Und da macht das dann schon einen Unterschied, denke ich.
Ich glaube, es ist auch spannend zu erwähnen hier, dass in der Windows-Welt, und wenn wir uns da mal ein bisschen sozusagen über den Teich schauen, ist es, glaube ich, bis heute so, dass die 15-Zoll-Notebooks die Standard-Notebooks sind von der Größe. Also du wirst oft einen günstigeren 15-Zoll-Laptop finden als zum Beispiel 13 oder 14 Zoll, weil die Dinger eher sozusagen in die Business-Schiene gehen und gedacht sind für im Büro andocken an Bildschirm und dann mobil noch weiterarbeiten. Das war ja bei Apple immer ein bisschen anders. 13 Zoll war sozusagen der preisliche Einstieg und technische Einstieg und dann ist es sozusagen raufgegangen. Und mit dem MacBook Air 15 Zoll haben wir zum ersten Mal, es ist trotzdem nicht das günstigste Gerät im Lineup, aber es gibt halt zum ersten Mal ein Gerät im Entry-Lineup sozusagen, das diese Bildschirmgröße erfüllt. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, was das heißt für den Markt.
Ich glaube, einer der vielleicht sogar spannenderen Aspekte dabei war, dass der Preis des 13 Zoll MacBook Airs gesunken ist. was allgemein unüblich ist und in diesen Zeiten sowieso schon. Und glaube ich auch ein näher kommt an den Einstiegspreis, den man früher mal so im Kopf hatte beim MacBook Air, weil es noch die kleinere Version mit 11 Zoll gab.
Das stimmt, ja. Also das M2 MacBook Air 13 Zoll fängt jetzt bei 12,99 an statt 14,99. Das ist um 200 Euro runtergegangen. Das ist dann doch schon spürbar. Es bleibt das Air-Lineup, kann man sagen, in dem Basismodell jetzt so. Also man hat das 1199, also das 1199 MacBook Air M1. Das ist sozusagen das 2020-Modell. Das wird weiterhin noch neu hergestellt und auch verkauft. Das ist ein super Einstiegsgerät, gerade für, ich sage mal, Heimanwendungen und zu Hause. Das M2 MacBook Air 13 Zoll ist schon vom Design her ein bisschen anders. Der Bildschirm ist ein bisschen hauchgrößer, ist ein 13,6 Zoll. Auch von der Auflösung her, das Gerät ist ein richtig cooles, aktuelles Gerät. Das ist dann bei 12,99. Und jetzt, wie gesagt, neu gibt es das MacBook Air M2. Das heißt, das ist von den Innereien her vergleichbar mit dem 13 Zoll M2. Und das fängt bei 15,99 an. Ist auch bereits erhältlich. Also wir haben schon welche verschickt. Das Gerät ist definitiv beliebt. Ja, also spannend für alle, die größeren Bildschirme möchten, aber ein Standardgerät von der Leistung her brauchen. Was ich recht interessant fand in der Vorstellung für das Gerät, da wurde ein Thema adressiert kurz, dass es gar nicht, laut Apple zumindest, so einfach war, ein so dünnes Gerät zu bauen mit 15 Zoll, ohne dass es sozusagen biegfreudig ist. Wenn ein Unternehmen das lösen kann, dann hätte ich gesagt, das ist Apple. Sie haben sicherlich Geld, Reichweite und Wissen, wie sie das machen. Und sie haben sie auch bewiesen, dass es geht. Sie haben es aber ein bisschen dargestellt als einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat. Der Alex und ich haben letztens schon ein bisschen überlegt, warum das nicht gleichzeitig mit dem 13 Zoll MacBook Air rauskam. Gibt es keinen offiziellen Grund, aber entweder sie wollten natürlich einen Schritt-Release machen, sozusagen übers Jahr verstreut, und so sozusagen mehrere Saisonen abfassen. Gleichzeitig kann auch sein, ob sie gewartet haben, ob das 13 Zoll M2 irgendwelche großen Themen oder Probleme hat, bevor sie sozusagen die nächste Geräteklasse mit nachreichen. Alles in allem wirklich cooles Gerät, so wie das M2 MacBook Air mit MagSafe und zwei Thunderbolt-Ports. Also es ist ein wirklich cooles Gerät. Bin schon sehr gespannt, für wen das Richtige wird. Ja, neben neuer Hardware ist die WWDC eigentlich für neue Software da. Und jedes Jahr stellt Apple die neue iOS, iPadOS, macOS und WatchOS-Version bei der WWDC vor, als kleine Vorschau, die dann je nach Gerät, also bei iOS und WatchOS ist es meistens dann im September mit den neuen Geräten, iPadOS ist dann meistens im Oktober und macOS folgt dann auch im Oktober oder November meistens. Das heißt, wir kriegen eine kleine Vorschau, was uns erwarten wird. Die nächste iPhone-Version wird iOS 17 heißen, das ist, glaube ich, erwartet und bekannt. Und es gibt einige Bereiche, wo Apple das Erlebnis ein bisschen überarbeitet hat. In iOS 17 wird es ein Telefon-Update geben, also für die Telefon-App. Und einer der Hauptfeatures wird ein komplett neuer Look für das ganze Thema Kontaktposter sein. Das heißt, die Kontaktkarte im Adressbuch sozusagen für jeden deiner Kontakte wird man komplett anpassen können. Titel, Bild und komplett designen sozusagen. Hand in Hand mit der Funktion wird es die Möglichkeit geben, wie eine Art digitale Visitenkarte seinen Kontakt zu teilen mit einem anderen iOS 17 User. Das, glaube ich, wird ganz spannend werden, wenn man zwei iPhones quasi zusammenstoßen kann und den Kontakt teilen. Es gab etwas Ähnliches bereits in der Android-Welt einmal. Es gibt natürlich Anbieter von NFC-Visitenkarten, wie wir sie auch anbieten, von Tapni. Aber es ist das erste Mal, dass so viele Geräte gleichzeitig etwas unterstützen werden. Also es ist nicht nur ein Hersteller, nicht nur ein Modell, sondern das ist dann wirklich iPhone-weit ausgerollt auf alle iPhones, die NFC haben und die auf iOS 17 aktualisieren. Und das ist in der Vergangenheit immer eine sehr hohe Prozentzahl, weil Apple natürlich die Updates kostenlos zur Verfügung stellt. Ein weiteres Feature im Telefonbereich wird Live-Voicemail sein. Das heißt, die Möglichkeit, dass bei einer Sprachnachricht man quasi in Echtzeit transkribiert, geschrieben, den Text sieht, was die Person spricht. Da gibt es noch einige Fragezeichen. Wird es auch nach Österreich kommen? Wird es nur auf Englisch gehen? Braucht man Visual Voicemail, also die jetzige Sprachbox-Zusatzfunktion von Apple beim Anbieter. Da gibt es noch einige Fragezeichen, aber es ist auf jeden Fall mal ein interessanter Schritt.
Also ich hoffe sehr, dass es bald zu uns kommt, weil für mich war das eine der interessanteren Änderungen an der Telefon-App zum Beispiel. Ich hasse es ja, wenn die mich unbekannte Nummern anrufen oder auch Nummern, die zwar nicht unterdrückt sind, aber die ich nicht kenne und hebe das Prinzip nicht ab. Und ab und zu kommt es auch vor, dass der Farbnehmer mich zum Beispiel anruft und ich gerade nicht abheben kann. Und dann kann ich mir zumindest eine nette Nachricht hinterlassen, ohne mir sofort eine Nachricht schreiben zu müssen. Also vielleicht freut er sich dann auch drüber, wenn es zu uns kommt.
Im FaceTime-Bereich kommt dazu die Möglichkeit, eine Art Sprachnachricht zu hinterlassen, wenn jemand nicht abhebt. Das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Alles in allem aber werden die ganzen, ich sage mal, Kontakt- und Telefonmöglichkeiten ein bisschen überarbeitet und neu dargestellt. Das, was vielleicht eh bitter notwendig ist, weil sich das für lange nicht geändert hat. Eine der sicherlich spannendsten Features in der Forschung von iOS 17 ist Standby. Jeder, der eine Apple Watch hat und sie schon einmal seitlich ladend aufgestellt hat am Nachtkastel oder so, kennt die Idee, dass sozusagen eine Minimaldarstellung von Uhrzeit und Datum dargestellt wird in einer nicht zu hellen Darstellung. Sehr ähnlich fürs iPhone, wenn das iPhone mit MagSafe aufgeladen wird, also bei dem Dock, und im Querformat ist, dann wird es die Möglichkeit geben, schöne bildschirmfüllende Informationen darzustellen, sei es jetzt Uhren, Kalendereinträge, To-Do-Listen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten dann. Aber es wird einfach so eine Art Live-Aktivität im Vordergrund sein, während man das Gerät nicht aktiv verwendet. Also gerade für den Nachtkasten oder am Schreibtisch oder so. Finde ich persönlich eine unglaublich coole Idee. Also ich habe genau so etwas hier im Büro stehen und verwende mein iPhone recht wenig, außer zum Telefonieren. Und ist eine ideale Nutzung eigentlich eines weiteren kleinen Bildschirms.
Ich habe ja bisher selten solche Ladeständer genutzt, vor allem im Büro. Aber ich glaube, das wäre jetzt mal ein guter Grund, darauf umzusteigen. Vor allem, was ich nämlich auch besonders spannend fand, dass sich das Telefon auch merkt und erkennt, an welchem Stand du es anschließt und sich unterschiedliche Displays einrichten lassen. Das heißt, man kann am Schreibtisch beispielsweise andere Informationen anzeigen, als wenn es am Nachtkastel steht. Das ist eine sehr nette Idee und macht das Ganze gleich noch viel praktischer, finde ich.
Finde ich richtig cool, ja. Weißt du, ist es über GPS gesteuert oder über WLAN-Erkennung sozusagen, wo es ist? Oder?
Also bei den Original MagSafe-Ladegeräten ist es, glaube ich, so, dass die eine eigene Geräte-ID haben, die erkannt werden kann. Also die quasi beim Verbinden ausgetauscht wird. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt rein bei den originalen MagSafe-Geräten ist oder ob das auch bei allen G-Ladegeräten eine ähnliche Möglichkeit zum Beispiel gibt. Ich glaube, das ist ja auch ein ähnliches Thema wie Apple, auch die Erkennung von den unterschiedlichen MagSafe-Wallets gelöst hat, die ja, glaube ich, je nach Farbe andere...
Genau, und Hüllen andere, auch, ja.
Genau, und über diese Identifier geht das.
Okay, macht Sinn, habe ich nicht gewusst, ja. Finde ich einen guten Ansatz, wird ziemlich sicher nur für Made for MagSafe, also Apple First Party unterstütztes Zubehör werden. Es gibt ja noch MagSafe Compatible draußen, das heißt, es ist einfach nur die richtige Magnetanordnung, die ähnlich funktioniert. Da wird es spannend sein zu sehen, ob das auch unterstützt wird. Was ändert sich noch in iOS 17? Die Widgets, die wir kennen seit der letzten Version, werden interaktiv. Das heißt, so dass man zum Beispiel eine To-Do-Liste als Widget hinzufügt auf den Home-Bildschirm und wenn man drauf drückt, kann man ein einzelnes Element abschließen, anstatt die To-Do-Liste zu öffnen als App. Also das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, interaktiv wirklich mit diesen Widgets zu interagieren, ohne sie vollschirmig aufzumachen. Ein paar Sachen ändern sich mit AirDrop, dass man einfacher an Familienmitglieder Inhalte teilen kann, ohne sie jetzt extra auszuwählen. Also es gibt so ein paar Kleinigkeiten hier. Im Find My, also in der Wo ist App, ändert sich, glaube ich, eine riesige Sache. Und zwar, dass man das Auffinden von AirTags endlich teilen kann für Familienmitglieder. Also es gibt für uns wenige Sachen, die so lästig sind, wie die Meldung, ein unbekannter AirTag fährt mit dir mit, weil meine Frau ihren Schlüssel einstecken hat, während sie bei mir im Auto sitzt. Das ist, ja, lässt sich nicht abdrehen. Und nachdem wir drei, ich sage mal, Apple-fähige Personen haben im Haushalt, also die alt genug sind für AirTags und iPhones, haben wir drei verschiedene Schlüsselbunde immer mit. Und jeder kriegt immer quer die Meldungen. Und das ist ziemlich lästig. Also die Möglichkeit dann wirklich übergreifend zu sagen, lasst uns die AirTags als Familien-AirTags teilen, darauf freue ich mich wirklich schon sehr. Ich glaube, recht spannend auf sowohl iPadOS als auch auf iOS ist die neue Journal-App. Also eine eigene, von Apple geschriebene App, wo es darum geht, eine Art Tagebuch zu führen, aus Mangel eines besseren Wortes. Das heißt, mit intelligenten Vorschlägen, was sozusagen an welchen Orten man war an dem Tag und welche Musik man gehört hat und welche Anrufe reinkamen, welche Fotos man gemacht hat, hilft dir Apple sozusagen, ein Journal zu führen über deine Tage. Ich finde es einen interessanten Ansatz. Ich finde es auch cool, dass man das überlegt, mit Unterstützung softwareseitig zu machen, um es ein bisschen einfacher zu machen. Wird man sehen in der Umsetzung, wie das dann wirklich wird. Aber das kann ich mir gut vorstellen.
Ich glaube, gerade die Integration ins Betriebssystem ist da halt der Knackpunkt, dass du halt wirklich auf all die Sachen, die du an dem Tag gemacht hast, Podcast-Episoden, Fotos, Reisen, dass du auf die einfach zugreifen kannst. Ich habe früher Day One, so eine Third-Party-App, verwendet, habe die jetzt länger nicht mehr verwendet, aber habe das letztens wieder aufgemacht, war irgendwie auch eine ganz spannende Zeitreise dann. Und ich finde, das ist schon ganz cool, vor allem, wenn man auch im Urlaub unterwegs ist, da irgendwie ein bisschen festzuhalten, was so passiert. Und dann hilft es halt umso mehr, wenn er die Fotos und die GPS-Daten dann gleich mit reinnimmt.
Finde ich eine coole Idee. Also hängt sicherlich von der Umsetzung ab, aber ich glaube, man kann von Apple erwarten, dass so etwas ziemlich schön und ordentlich gelöst werden wird. Die Tastatur bekommt ein Update am iPhone und iPad. Das ist etwas, auf was ich mich persönlich sehr freue. Und zwar die Autokorrektur soll deutlich genauer und besser werden. Genauso wie eine erhöhte Unterstützung für mehrere Sprachen in derselben Tastatur. Ich bin jemand, der Englisch und Deutsch schreibt von der deutschen Tastatur aus. Das ist etwas, was nicht nur einfach ist manchmal. Also es hat lange gedauert, bis die Tastatur das verstanden hat. Auch wenn ich beide Sprachen hinzugefügt habe. Das ist einfach etwas, was schwierig ist für die Tastatur. Gleichzeitig kommen erhöhte Textvorschläge und bessere, um schneller Sätze zu beenden und generell ein neues Spracherkennungsmodell für die Diktierfunktion, die die Genauigkeit erhöht. Also Keyword-Optimierungen, auf sowas freue ich mich immer sehr, weil das wirklich das Potenzial hat, im Alltag Zeit zu sparen und Frust zu sparen. Das ist wirklich was Tolles.
Ich glaube, was da auch wirklich wichtig ist, dass man trotzdem wieder selber eingreifen kann. Also wenn die Autokorrektur greift, habe ich trotzdem die Möglichkeit, das wieder einfach rückgängig zu machen und muss dann nicht irgendwie das Wort wieder löschen und neu tippen und aktiv wegklicken, sondern kann relativ schnell zu dem Wort, das ich davor geschrieben habe, das die Autokorrektur nicht kannte, wieder zurückspringen.
Ja, das ist gut. Ja. Also ich glaube, es fühlt sich sehr optimiert an. Also ich habe generell den Eindruck, dass Apple dieses Jahr nicht probiert, riesige große Features rauszuschmeißen, sondern eher das, was sie haben, zu optimieren, zu verbessern und noch einmal wirklich auf den Punkt zu bringen. Und das freut mich immer sehr. Das ist so, jedes zweite, dritte Jahr machen sie so etwas. Und das liebe ich eigentlich von den Releases her. Eine für mich sehr praktische große Neuerung kommt in Safari mit der Möglichkeit, verschiedene Profile einzurichten. Das heißt, man hat vielleicht ein Privatprofil, ein Arbeitsprofil und man kann verschiedene Logins, verschiedene Bookmarks, verschiedene Kennwörter, Passkeys etc. wirklich in diese Gruppen hineinbringen. Und in meinem Fall zum Beispiel, ich arbeite für mehrere Kunden mit Teams zum Beispiel. Und die Möglichkeit, in zwei oder drei verschiedene Team-Logins gleichzeitig eingeloggt zu sein und über die Profile zu wechseln, das klingt sehr spannend, sagen wir mal so. Also das ist etwas, was mich sehr freut. Das kommt am Mac, am iPad und am iPhone. Also das ist wirklich ein ökosystemübergreifendes Update. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Es gibt ein paar Neuerungen im Bereich Siri natürlich mit bedeutend überarbeiteter Erkennung und die Möglichkeit, mehrere Befehle aneinander zu reihen. Es ändert sich insofern, dass wir das Hey am Anfang von dem Wort Siri weglassen. Das heißt, es wird nur noch sein Siri und dann weiterreden. Das wird spannend, das wird interessant. Macht alles schneller, macht alles kürzer. Gefällt mir von der Idee her. Ja. Und das zieht sich durch das ganze Ökosystem. Also das wird auf allen Geräten so sein. Diese automatische Erkennung nur vom Wort Siri wird bei allen jetzt Schritt für Schritt umgestellt dann mit den neuen Softwareversionen. Als Abschluss im iOS-Bereich haben wir noch die Offline-Maps. Also jeder, der die Apple Maps, also die Apple-Karten-App verwendet, wird die Möglichkeit haben, offline sich einen Teil oder eine Ansicht herunterzuladen. Das heißt dann für ja, Offline-Verwendung entweder im Ausland oder in Bereichen, wo es keinen Internetempfang gibt, um die Karten zu aktualisieren. Das ist definitiv eine Funktion, die in Maps gefehlt hat.
Ich bin sehr froh, dass das mittlerweile verfügbar sein wird. Ich war jetzt gerade im Ausland und innerhalb der EU ist es mit Roaming jetzt nicht mehr so wild, aber ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren war das dann meistens ein im Hotel sitzen, Karten herunterladen für den jeweiligen Tag, wenn man ein Gebiet nicht hatte im Urlaub und hoffen, dass es schnell genug geht im Hotel WLAN, was ja auch nicht immer der Fall war. Mhm. Insofern sehr praktisch, dass das jetzt verfügbar ist.
Ja, also in der EU ist es nicht so schlimm, wie du sagst, mit dem Roaming, das passt eigentlich. Vor 4 Jahren habe ich es gebraucht in Kenia, in Afrika, da habe ich Google Maps verwendet tatsächlich. Ich habe gesucht nach einer Offline-Version und Karte und das, was doch die beste Abdeckung in Kenia hatte, war Google Maps. Und das wurde es dann im Endeffekt auch. Also ich freue mich unglaublich, wenn ich wieder mehr mit Apple Maps dann auch im weiteren Ausland machen kann. Das ist definitiv ein großer Schritt. Neben iOS tut sich natürlich auf der iPadOS-Welt auch etwas. Viele von den Änderungen auf iOS kommen auch zur iPadOS. Das heißt, die Änderungen in der Tastatur, die Änderungen in den Nachrichten, FaceTime, das kommt eigentlich alles auch zur iPadOS. Es gibt aber noch ein paar Extras, die auf iPadOS noch dazukommen. Und ja, das sind ein paar ganz spannende Funktionen. Einer davon ist die Möglichkeit, bei PDFs wird das System von sich aus besser auszufüllende Felder erkennen. Das heißt, auch in Formularen, die vielleicht nicht direkt dafür vorgesehen sind, wird Apple erkennen, wo man Informationen eingeben kann und daraus Felder machen, um die zu befüllen. Das ist, glaube ich, gerade beim Use Case mit dem iPad, mit Pencil und so weiter, eigentlich ein wirklich cooler Schritt.
Ich finde ja auch für PDFs und Formulare allgemein, vor allem natürlich, wenn die Felder erkennbar sind, ist es am iPad auch um so viel angenehmer als beispielsweise am Mac, weil es einfach so viel natürlicher ist. Und dass das jetzt auch funktionieren wird mit so manchem Formular, das überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, dass man es nicht ausfüllt. Einzig richtig, ja. Also wie in Österreich, glaube ich, da fällt jedem ein Beispiel ein, relativ schnell. Und das iPad ist dafür generell schon sehr gut geeignet, weil es sich sehr angenehm anfühlt. Ja. Und das ist ein wirklich guter, wichtiger weiterer Schritt.
Ich glaube auch, ja. Also man unterschätzt, glaube ich, was das wirklich bedeutet. Also das ist zum Beispiel etwas, das kommt auch auf Mac. Das kann man auch gleich dazu sagen, glaube ich, an der Stelle. Diese PDF-Formularerkennung wird auch am Mac ein Thema sein. Ich habe gerade vor 2 Tagen ein Gesundheitsblatt für ein Pfadfinderlager für unseren Älteren ausgefüllt am Mac. Und tatsächlich sind die Felder nicht befüllbar. Und ja, ich könnte es ausdrucken, ja, ich könnte es mit dem iPad, mit dem Pencil machen an irgendwelchen Stellen. Im Endeffekt erwische ich mich wieder dabei, in Preview kleine Textfelder zu machen, also auszufüllen und Drag and Drop dorthin zu ziehen, wo es hinpasst.
Und das ist noch eine vergleichsweise angenehme Variante. Richtig. Vergleich, was man unter Windows, glaube ich, machen kann.
Genau.
Aber
es ist trotzdem schrecklich.
Fühlt sich jedes Mal wahnsinnig in der Zeit verloren hat.
Absolut, man sitzt an einer 2000-Euro-Maschine mit unglaublichen Fähigkeiten und Leistung und ich sitze da und erstelle Textfelder im PDF und fülle Vorname, Nachname oder mein Liebling sind kleine Textfelder mit einem X drinnen, um etwas anzukreuzen.
Oh ja, ja.
Also ich glaube, da sind sehr viele Leute gleich. Also diese Neuerung wird groß. Ich freue mich wirklich. Das ist so eine Neuerung, die einfach Usability toll machen wird.
Es ist, glaube ich, eine dieser Neuerungen, an der man auch mal wieder so einen Fall sieht. Wir könnten die Welt schon so schön haben, weil uns Apple zum Beispiel schon so viele Möglichkeiten bietet, um komfortabel damit umzugehen. Aber die Welt ist halt nicht so ganz mitgezogen und schafft es auch im Jahre 2023 noch nicht so Selbstverständlichkeiten wie Textfelder in Formulare
absolut
voranzubieten, flächendeckend umzusetzen. obwohl das mittlerweile auch keine Hexerei mehr sein sollte. Und es ist schön, dass Apple da jetzt vielleicht sagt, na gut, gehen wir halt einen Schritt weiter, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt und so weiter.
Absolut, ja. Das ist jetzt eine Nebengeschichte, nicht direkt jetzt in Bezug auf Apple. Wir waren letzte Woche in Tschechien auf einer Hochzeit und Überraschung, Überraschung, ich bin irgendwo zu schnell gefahren. Und lustigerweise in Österreich ist es so, wie lange dauert das, bis man eine Verkehrsstrafe aus einem Bundesland zugestellt bekommt? Im Schnitt. Also ich sage ganz ehrlich, in meiner Erfahrung, ich will nicht sagen, dass das oft vorkommt, aber doch, dauert so 8 bis 12 Wochen. Dann kriege ich irgendeinen Brief von Kärnten oder der Steiermark oder Oberösterreich und ich kriege die Informationen steht natürlich drin und der Beweisungsauftrag etc. Und das war's, grob als Information. Ich bin am Donnerstag letzter Woche, das heißt heute ist Donnerstag, das heißt genau vor 7 Tagen bin ich in Tschechien zu schnell gefahren. Und ich habe am Dienstag vorgestern einen Brief aus Tschechien erhalten, auf Tschechisch, auf Deutsch übersetzt, mit Fotos von meinem Auto und von mir, wie ich zu schnell gefahren bin, mit den genauen Anleitungen, wie ich es technisch löse, das zu machen und zu zahlen. Und allein der technologische Fortschritt im Vergleich zu wie wir es in Österreich haben, das hat mich so überrascht. Die einzige Erinnerung sozusagen, dass es dann nicht Österreich war, ist, ich war 5 km/h zu schnell nur im Ortsgebiet. Das hat gereicht, um sowas auszulösen. Aber das Lustige ist, die Strafe waren 500 tschechische Kronen. Das sind, ich weiß nicht, 17 Euro oder so. Also der ganze Aufwand hat sich fast nicht gelohnt für das Ganze. Auch der eingeschriebene Brief von Tschechien nach Österreich. Aber doch, unterm Strich war das ein Beispiel wieder dafür, wir sind in Österreich schon sehr weit hinten nach, was Digitalisierung und Technologie angeht, obwohl alles da wäre. Ans iPad kommen mit iPadOS 17 natürlich auch die Live-Widgets und auch Widgets am Sperrbildschirm. Also das ist etwas, was uns bis jetzt in iPadOS gefehlt hat. Und ähnlich wie bei iOS 17 werden auch die Live-Widgets jetzt zum iPad kommen. Es fühlt sich wie ein Minischritt an, aber es ist trotzdem irgendwie praktisch. Die Health-App vom iPhone wird auch ans iPad übertragen und die Inhalte werden über die iCloud auch geteilt, sodass man dann die Möglichkeit hat, seine Health-Daten nicht nur am iPhone anzuschauen. Darauf freue ich mich persönlich auch. Ich finde das am größeren Bildschirm Inhalte interpretieren und durchschauen, finde ich generell eine gute Idee. Auf macOS gibt es auch ein paar Neuerungen, die spannend sein werden. Wir haben ein paar schon erwähnt, also mit den Safari-Profilen, das haben wir schon durchgesprochen. Und die PDF-Befüllung war ein Thema, genauso auch hier die Autokorrektur und vorgeschlagene Texte auf der Tastatur. Hier gibt es auch ein Update, wie auf den anderen Geräten. Aber auf macOS, und macOS wird Sonoma heißen als nächste Version, also auf macOS Sonoma, gibt es noch ein paar andere Neuerungen auch. Wir bekommen auch wieder die Widgets zurück, die wir bis jetzt immer im Notification Center auf der Seite hatten. Und wie in viel früheren macOS-Versionen werden wir die als einzelne kleine Elemente auf dem Schreibtisch wieder platzieren können. Und macOS Sonoma wird intelligent wissen, ob wir jetzt den Schreibtisch anzeigen wollen oder ob wir nur zu den Widgets zurückgehen wollen. Das heißt, es wird eine sehr angenehme Integration mit dem Desktop eigentlich werden. Es kommen solche Neuerungen wie Bildschirmschoner wieder neue dazu und es ändern sich auch ein paar Themen im Bereich Messages und in den Notizen. Was noch hervorzuheben ist, es wird die Möglichkeit geben, Kennwörter und Passkeys mit Familienmitgliedern zu teilen. Das heißt, wer Keychain verwendet, also iCloud Keychain verwendet für die Passwortverwaltung, wird da die Möglichkeit haben, das mit Familienmitgliedern einfach und sicher verschlüsselt zu teilen. Nebenher entwickelt Apple auch die Möglichkeit, für Entwickler Spiele für den Mac zu portieren. Das ist sicherlich ein größeres Thema. Es gab dazu auch schon ein paar YouTube-Reviews und erste Tests dazu. Apple bringt diese Game Porting Toolkit für Entwickler heraus, um Windows-Spiele verhältnismäßig einfach im Vergleich zu früher zum Mac zu bringen. Und das könnte der erste Schritt sein seit langem, um mehr Spiele am Mac zu sehen. Um, sagen wir mal, den Mac wirklich in die Spielewelt mit hinein zu integrieren.
Eine Kleinigkeit, die mir auch noch taugt bei Sonoma, ist, dass man auch Web-Apps sich jetzt easy erstellen kann. Mhm. Weil immer mehr gerade am Mac immer mehr Developer eben sagen, sie machen jetzt nicht dezidiert eine App für den App Store, aber gerade für so Sachen wie Jira ist das eigentlich dann super praktisch, dass du halt trotzdem eine Web-App haben kannst, die extra ist, wo du dann auch mit Tab-Switcher hin und her wechseln kannst.
Absolut.
Da sich Einstellungen merkt. Also ich glaube, das ist ein kleines, aber feines Feature.
Das finde ich gar nicht so klein, also auch in meiner persönlichen Verwendung. Es gibt für mich den Fall, also ich arbeite mit sehr vielen Web-Apps natürlich, ja. Also sei es Buchhaltungssystem, sei es Webshop-Verwaltung, Auftragsverwaltung, Rechnungen etc. Ich bin jemand, der mittels OCD sehr gerne Apps zumacht. Das ist sehr schwer abzulegen. Ich mache zwar Command-W, um Fenster zu schließen auch, aber genauso oft mache ich auch Command-Q, wenn ich glaube, ich bin mit der App fertig. Und oft, gerade bei Safari, passiert es mir, dass ich Sachen zumache und dann andere Fenster zumache, die ich noch gar nicht zumachen wollte. Und wenn man so wirklich eine Web-App in eine eigene quasi Wrapper-App einzeln führen kann, dann passiert mir das zumindest nicht so oft. Also darauf freue ich mich auch schon sehr.
Das ist, glaube ich, auch wieder eine gute Möglichkeit, um Logins voneinander zu trennen. Ich habe das beispielsweise mit Drittanbieter-Software mit schon einige Jahre gemacht und mir eine eigene YouTube-App beispielsweise erstellt.
Was verwendest du da?
Sie ist so gut und so selten in Verwendung, abgesehen von der YouTube-App, die ich mir damit erstellt habe, dass ich dir das auf so schnell gar nicht sagen kann. Unite heißt sie.
Lustig. Ich verwende nämlich auch so etwas. Die heißt Web Catalog. Und damit kann ich mir einzelne kleine Apps machen mit verschiedenen Web-Apps und Web-Logins drinnen. Und genau das verwende ich derzeit, um zum Beispiel für meine großen Brand-Accounts sie zu trennen, weil ich für jeden ein Teams-Login habe, für jeden ein Trello-Login habe, für jeden ein, weiß nicht, Slack-Login habe. Und die rennen halt alle nebeneinander dann mit. Das ist eigentlich unglaublich praktisch. Also ich weiß genau, was du meinst. Wenn wir das nativ in den Mac bringen können jetzt, also darauf freue ich mich wirklich sehr. Das könnte wirklich eine große Verbesserung werden. Das letzte Software-System auf der Liste ist WatchOS. Und WatchOS wird uns in der Version 10 begrüßen, ab dem Herbst 2023. Und hier ändert sich ein bisschen etwas. Die Hauptansicht wird sich ändern, also nicht das Ziffernblatt, aber die Möglichkeit, durch das Drehen der digitalen Krone einen Art Smart-Stapel an verschiedenen Widgets anzuzeigen. Das ist eine, sie haben es in der Demo gezeigt, das ist eigentlich eine ziemlich clevere Idee, wie man sehr schnell und einfach von dem Uhrengesicht eigentlich auf gewünschte Informationen kommen kann. Ich glaube, das Geheimnis auf der Apple Watch ist es ja immer, wie schnell kommst du von der Uhrfunktion in ich suche jetzt spezifische Informationen schnell am Handgelenk. Also ich mag den Ansatz, wir werden sehen, wie das in der Verwendung dann wirklich ist, aber ich kann mir das schon gut vorstellen.
Ich fand ja auch das Siri Watch Face, das es jetzt schon einige Jahre gibt, immer sehr spannend, habe es aber auch dann nie dauerhaft nur das genutzt, weil man das beispielsweise nicht mit Complications, glaube ich, kombinieren konnte. Da war es dann doch ein bisschen zu eingeschränkt. Das könnte jetzt eine ganz gute Kombination werden.
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen.
Eine gute Erwähnung, ich habe nämlich das Siri Watch Face auch immer gern gehabt, bis sie dann aber vor, ich glaube schon 2 oder 3 Versionen, warum auch immer geändert haben, dass du manche Anzeigen da nicht entfernen kannst, besonders die Stocks-Anzeige. Und das fand ich dann so extremst nervig, immer mitten auf dem Ziffernblatt irgendwelche Stocks zu sehen, die mich nicht interessieren, dass ich seitdem dann nicht mehr verwenden konnte.
Ja, das wird, glaube ich, ein generell interessanter Ansatz sein, wie man schneller und besser zu Informationen kommen auf der Apple Watch. Es wird natürlich ein paar neue Watchfaces geben. Es wird sich ein bisschen was im Fitnessbereich tun, also mit der Anzeige, welche über die Aktivitäten und wie die Daten aufbereitet sind. Es tut sich ein bisschen was auf den Karten und im Kompass. Also das sind alles eher Kleinigkeiten. Ich glaube, der Apple Watch ist wirklich die Hauptänderung, diese ganze Stapelidee und wie schnell komme ich an Widgets und Informationen ran. Das wird hier, glaube ich, ein ganz spannendes Update werden. Also alles in allem von meiner Seite aus, die Softwareänderungen sind gar nicht so gering. Also ich weiß, neben den Hardware-Vorstellungen geht Software meistens immer ein bisschen unter, zumindest für die meisten. Ich freue mich unglaublich drüber. Ich glaube, es wird für jeden ein bisschen etwas geben zum Mitnehmen und etwas zum Entdecken. als quasi letzte Softwareplattform, die jetzt nicht eine, wie soll ich sagen, volle Nennung verdient hat von den Neuerungen her, haben wir tvOS, das heißt die Software für alle Apple-TV-Boxen da draußen, wird eine kleine, aber coole Funktion dazu bekommen mit der Möglichkeit, FaceTime zu nutzen. Die meisten werden gleich sagen, Moment, mein Fernseher hat keine Webcam. Aber mit Hilfe der Continuity-Kamera auf dem iPhone wird man quasi sein iPhone verwenden können als Mikrofon und Kamera, aber das Ganze über den großen Fernseher sozusagen anschauen und verwenden. Das heißt FaceTime auf der großen Leinwand sozusagen. Ähnlich wie bei der WWDC haben wir auch One More Thing, und zwar Apples Vision Pro. Das ist Apples erster richtiger Versuch in ja, Augmented und Virtual Reality quasi im einen, also XR quasi, eine Mischung aus beiden virtuellen Realitäten. Apple hat ihre Vision Pro Brille vorgestellt, die einerseits ein unglaubliches technisches Wunderwerk zu sein scheint und andererseits laut Apple ist das der erste Schritt in einer neuen Ära an, wie man arbeitet oder wie man Computer verwendet. Also sie nennen es die Era of Spatial Computing. Ganz kurz vielleicht zu den Eckinformationen. Das ist quasi eine Brille, die man trägt, die nicht durchsichtig per se ist. Das heißt, sie verwendet Kameras auf der Außenseite, um die Umgebung zu nutzen im Inneren der Brille. Sie verwendet auch Kameras auf der Innenseite, um die Augen genau zu steuern, und mit einer Mischung aus Handsteuerung, also Handgestensteuerung und Augensteuerung, kann man die Inhalte, die man auf den beiden Bildschirmen dann sieht, manipulieren und damit arbeiten. Es gibt solche Funktionen wie natürlich eigene Apps, die auf der Brille von Anfang an mit dabei sind. Es gibt aber genauso gut auch die Möglichkeit, den Inhalt, den Desktop deines Macs anzuzeigen als ein Fenster innerhalb dieser virtuellen Realität. Es ist nicht hundertprozentig klar, für wen das richtige Produkt ist. Ich glaube, es gibt mehrere Einsatzbereiche. Apple zeigt den Bereich Arbeit natürlich, um auf einer Art riesigen Bildschirm produktiv zu arbeiten. Gleichzeitig natürlich das ganze Thema Entertainment, Filme, am Flieger sozusagen auszutunen und sozusagen eine eigene Umgebung zu haben komplett. Auch Aspekte wie Entspannung und sich wirklich in eine andere Welt zu versetzen, sind hier sicherlich mit dabei. Und das ist erst der Anfang. Das ist erst das, was Apple vorgestellt hat. Wirklich spannend wird es natürlich, wenn wir sehen, was die ganzen App-Entwickler mit dieser Plattform eigentlich machen. Bevor wir da jetzt ins Detail gehen, die traurigen Eckdaten. Also von jetzigem Standpunkt her wird es früh 2024 verfügbar sein, also Anfang 2024. Leider nur in den USA zu Beginn. Und es wird starten bei $3,499. Das stellen wir jetzt einmal einfach alles so dazu.
Extrem spannend. Also ich glaube, es ist halt echt was nur alle 10 bis maximal 5 Jahre passiert, dass wir halt wirklich sehen, dass ein komplett neues Produkt kommt. Sonst ist das meiste ja doch eher Evolution bei Apple. Und das jetzt echt mal wieder was ganz Neues. Erinnert mich sehr stark an damals bei der Apple Watch, wo ja auch ein halbes Jahr davor eigentlich mal die Watch vorgestellt wurde, ohne jetzt konkret zu sagen, wann genau ist sie verfügbar und was sind auch die Details. Das heißt, ich glaube, es ist auch noch nicht alles in Stein gemeißelt. Und ich glaube, der Name ist auch schon sehr passend. Also es ist jetzt halt aktuell mal eine Vision, wenn man sieht, in welche Richtung es gehen kann. Und aus meiner Sicht super spannend.
Was ich so faszinierend finde, das ist ja nicht die erste Art von Gerät, die von einer Firma vorgestellt wurde. Aber Apple hat es dennoch geschafft, 5000 Patente da drumherum anzumelden. Wo ich mir denke, was haben die anderen in der Zwischenzeit gemacht?
Und sie da als Nebennotiz sie auch so anzumelden, dass trotzdem irgendwie nicht wirklich was geleakt ist. Also ist auch eine Kunst, das so zu schreiben, dass nicht alles rauskommt.
Im Vergleich zur Apple Watch, glaube ich, ist es da auch nochmal ein bisschen schwieriger, wenn man es noch nicht ausprobiert hat, sich vorzustellen, wie das Ganze dann aussieht. Also man liest jetzt, glaube ich, recht viel erste Eindrücke von Personen, die schon ausprobieren konnten und die auch eigentlich recht durchgängig der Meinung sind, dass auch das, was sie bei anderen VR-Brillen zum Beispiel bisher gesehen haben, da nicht mithalten kann und dass es sehr überzeugend ist. Aber bei der Watch zum Beispiel als letztes größeres Produkt, da konnte man die zwar auch eine Weile nicht ausprobieren, aber es war irgendwie doch etwas leichter vorstellbar, wie man damit interagiert und wie sich das Ganze dann anfühlt. Kann mich zum Beispiel noch erinnern, ähnlich wie wir es ab und zu auch bei iPhones gemacht haben, hat man dann versucht, sich vorzustellen, wie groß ist das ganze Ding, weil die Maße dann irgendwann mal bekannt waren und da hat man schon so ein bisschen eine Vorstellung bekommen. Aber hier die Interaktion mit der ganzen Plattform, liest man zwar sehr viel, aber ist, glaube ich, weit weg von dem, wie sich es dann anfühlt, wenn man es tatsächlich mal ausprobiert. Und ist noch eine Weile hin, bis es veröffentlicht wird. Ich bin gespannt, was wir bis dahin noch an Vorstellungen auch von Apple direkt sehen, wie sie dann weiter versuchen werden, da ein bisschen mehr Einblicke zu gewähren und ein Gefühl dafür zu vermitteln.
Ja, ich meine, es ist wie immer, hoffe ich, Apple-like gemacht. Das heißt, weil du vorhin meinst, die Apple Watch war die letzte große neue Kategorie sozusagen. Du hast recht, man konnte sich nicht ganz vorstellen, wie die Apple Watch funktionieren würde genau oder wie sie es anfühlen würde, wie es ausschauen würde. Aber wir waren als Gesellschaft Uhren gewöhnt. Das heißt, da gab es zumindest schon mal einen Referenzpunkt, einen Einstieg, wo man eine gewisse Erwartungshaltung hatte. Sehr wenige Leute, glaube ich, haben bis jetzt mit Virtual oder Augmented Reality wirklich Kontaktpunkte gehabt. Also zumindest nicht so unglaublich viele, wie die ganze Masse mit Uhren in Kontakt war. Ich habe eine Oculus Quest, die ich immer wieder verwendet habe. Ich habe bewusst habe, ich habe sie zwar noch, aber ich verwende sie sehr selten im Moment. Die kann ich sagen, ist rein für Entertainment gut. Klar, einerseits, weil Facebook oder Meta nicht, glaube ich, vorgesehen haben, dass das als großer externer Bildschirm oder als Arbeitsgerät gedacht ist. Aber es ist auch von der Leistung und von der Auflösung her nicht so, dass man gut angenehm Texte lesen könnte oder so etwas drauf. Egal, wie man zu der Idee Spatial Computing steht, wenn man sich auf der Apple-Seite anschaut, die Details und die Technik, die da hineingeflossen ist, es ist definitiv ein Wunderwerk an Technik, was sie geschafft haben. Es ist der Preis auch entsprechend, da gibt es keine Frage, aber sogar das Detail so weit hineingehend, dass es von Zeiss gemachte Gläser gibt, damit du ohne Brille dann, auch wenn du Dioptrien brauchst, die Augenelemente austauschen kannst. Und also das geht schon sehr ins Detail für eine erste Version von einem Produkt. Deswegen ist meine Hoffnung sehr, sehr groß, dass das etwas ist, das Apple auf ihre Art gemacht hat, wo man zumindest ein gewisses Maß an Erlebnis erwarten kann von Anfang an. Und da bin ich sehr gespannt drauf, auf die verschiedenen Anwendungsbereiche.
Das fand ich auch gerade einen guten Punkt mit dem Preis nochmal, weil ich mir ursprünglich auch dachte, ja, okay, es ist super teuer, aber ich meine, realistischerweise wird jetzt im ersten Schritt wahrscheinlich eher Leute, die das in irgendeiner Form für Productivity brauchen, das die Zielgruppe sein. Und dann finde ich den Preis eigentlich wieder gar nicht so arg. Also wenn man schaut, was ein besseres MacBook Pro kostet, ist man da preislich halt auch schnell in der Kategorie.
Ja, wobei ich sagen muss, brauchen für Produktivität. Also da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, Stand heute, brauchen tut keiner. Das heißt nicht, dass es nicht verwendet werden kann und vielleicht manche Aspekte verbessern oder angenehmer machen kann. Aber wir können bei einer neuen Produktklasse nicht sagen, dass man das braucht, weil es es bis jetzt noch nicht gab. Also ich gebe dir schon recht, es wird sicherlich Bereiche geben, wo das Anwendung findet, wo man sagt, okay, da gibt es einen klaren Nutzen dafür. Ich glaube, dass diese erste Generation aber tatsächlich wirklich einfach etwas ist für Leute, die Technologie lieben und probieren wollen, was ist möglich. Zweite Generation, dritte Generation, das werden dann Produkte, die wahrscheinlich mehr auf den Professional, also auf den Business-Sektor dann optimiert werden. Und persönlich glaube ich wahrscheinlich dritte, vierte Generation wird dann alles vereinen und in Consumer Entertainment, Entspannungsvarianten und hochauflösende, ich sage mal, Business-Produktivitätsvarianten und eine Variante, die sozusagen für alles da ist. Also nur so ganz grob, was jetzt bei mir im Kopf herumschwirrt zur Vision Pro. Es bleibt auf jeden Fall unglaublich spannend, weil eine neue Geräteklasse heißt natürlich eine komplett neue Art, Sachen zu sehen, eine komplett neue Art, wie man arbeiten könnte. Und bis man es weiß, ist die Möglichkeit endlos.
Ich glaube, da schließt sich auch ein bisschen der Kreis so unserer Diskussion zum MacBook Air von vorher. Und der Apple Silicon, dem Wandel, wo wir gesprochen haben über den großen Teil der Kunden, die davon gar nichts merken. Ich glaube, bei Apple Vision Pro ist es definitiv so, dass dieser große Teil der Kunden aktuell wahrscheinlich keinen Grund hat, hier zuzugreifen. Aber wenn man sich zum Beispiel andere auch AR-Lösungen wie die HoloLens von Microsoft ansieht, da gibt es ja durchaus Bereiche, wo das auch schon seit Jahren eigentlich aktiv im Einsatz ist. Das sind sehr spezialisierte Gebiete. Und Apple hat da auch so ein bisschen in die Richtung vorgestellt, die Visualisierung von Maschinen beispielsweise oder von 3D-Produkten und die Interaktion damit. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das für die interessant ist. Das ist natürlich eine wahnsinnig kleine Gruppe. Aber was man auch sehr oft gelesen hat jetzt und eigentlich recht durchgehend, dass dieses Gefühl, wenn man das Headset aufsetzt und durchschaut und der Blickwinkel eigentlich exakt dasselbe ist, wie wenn man das Headset nicht auf hätte, obwohl man auf ein Display sieht und nicht durch eine transparente Brille, die war anscheinend sehr überzeugend und ist, glaube ich, auch was sehr Einzigartiges. Und das war auch ein Punkt, der mir sehr gut gefallen hat, dass eigentlich bei der Präsentation recht schnell klar war, dass Apple sich nicht auf VR konzentriert, wie du es beispielsweise bei der Oculus Quest hast, sondern tatsächlich auf AR und auf diese Mischung aus dem Umfeld,
ich wollte gerade sagen,
das man beides ausblenden kann.
Es ist AR und VR.
Genau. Und das ist, glaube ich, was sehr Einzigartiges und ich kann mir vorstellen, dass das sehr viel Unterschied ausmacht im Vergleich zu dem, was man bisher an diesen VR-Headsets gesehen hat, die eigentlich beinahe ausschließlich virtuell waren. Bei PlayStation VR zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass vor kurzem rausgekommen ist in der zweiten Version. Da gab es dann auch diesen Modus, wo man in Graustufen, glaube ich, noch das Zimmer sehen konnte, wenn man wollte, also quasi die Spielwelt ausblenden konnte, um sich ein bisschen durch die Welt zu bewegen, aber in sehr geringer visueller Qualität und halt nicht als eigentlicher Produktbestandteil, sondern mehr so als Nebenbei-Feature, wenn es benötigt wird. Was dort zum Beispiel auch war, war dieses Eye-Tracking, um in manchen Spielen, aber ich glaube nur in sehr wenigen, das fand ich einen der eigentlich spannenderen Aspekte, den aber noch wenige verwenden, dass man mit den Augen tatsächlich die Interaktion steuert, was hier ja ein Hauptargument ist.
Ich habe einen ganz spannenden Artikel gelesen für einen Anwendungsbereich, den ich ganz faszinierend finde. Auf der Vision Pro ist ein Drehrad, also eine Digital Crown, ein bisschen größer als auf der Uhr, aber selbes Prinzip. Und die steuert, wenn ich das richtig verstanden habe, das Level an Immersiveness, also das Level an Virtual Reality versus Augmented Reality. Wie viel von meiner Umgebung lasse ich hinein? Und ein Beispiel, das ich gelesen habe, das ganz spannend wäre für diese Brille, ist das Thema Flugzeugwartung. Zerlegen und Wiederaufbau von Komponenten, wo du quasi eine wirkliche dreidimensionale Darstellung in der Brille sehen kannst, aber auch so viel Realität und Außenwelt hineinlassen kannst, um zu sehen, ob das, was du hier dreidimensional virtuell gerade siehst, tatsächlich an derselben Stelle ist, gleich ausschaut, wo du gerade bist. Und das könnte ein Einsatzbereich zum Beispiel für so etwas sein. Und ich bin mir sicher, dass es da noch viele andere Bereiche gibt, wo gerade Medizin, Operationen etc., also ich glaube, es gibt da noch ganz, ganz viele Bereiche, auch Trainings und so für Bereiche, wo so etwas Anwendung finden kann.
Interessanterweise das, was du vorher schon erwähnt hast, dass man auch einfach ein Mac-Display anzeigen lassen kann, finde ich insofern spannend, weil das eigentlich etwas ist, was bei den letzten Plattformen von Apple nie der Fall war. Und was gleichzeitig auch sehr viele Einsatzzwecke, glaube ich, ermöglichen wird. Also ich habe es am iPad ja, habe es lange versucht und hätte es gern geschafft, aber es ging dann doch irgendwie nie so ganz, dass in den Bereichen, die ich an Arbeit zu erledigen hatte, ich wirklich 100% am iPad machen konnte. Und hier habe ich das Gefühl, okay, dadurch, dass ich einfach ein Display anzeigen lassen kann, kann ich im Prinzip quasi mit dieser Brille auch alles machen, über den Umweg eines Macs und dann daneben die Dinge, die sich sehr wohl auf einem iPad zum Beispiel auch erledigen lassen würden, To-Do-Listen, Browserfenster nebenbei noch aufmachen, die kann man auch direkt auf der Brille dann verwenden und da, glaube ich, entstehen sehr viele Möglichkeiten, die es vielleicht bei einem iPad zum Beispiel auch nie gab.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also es ist schon ein sehr, ich sage jetzt mal, ja, eine spannende neue Produktkategorie. Ich glaube, wir werden sehen, was es uns alles bringen wird. Und ich weiß, es ist frustrierend, nur in den USA nächstes Jahr unglaublich hoher Preispunkt, aber das ist die erste Generation. Wir werden in der zweiten und dritten sehen, wie das wirklich, hätte geschätzt, spätestens die vierte, wie das Ganze zu einem massentauglichen Produkt wird. Und ich glaube, die Reise wird sehr spannend werden. Also wenn wir heute darüber nachdenken, wie die Apple Watch begonnen hat, und da gab es auch genug Skeptiker, auch weil die erste Version einfach weit weg von den heutigen Apple Watches war. Aber wenn man sich die Apple Watch Verkaufszahlen anschaut, das ist eines der meistverkauftesten Produkte. Und im Health-Bereich haben sie wirklich Fortschritte gemacht, wo viele Health-Tech-Firmen eigentlich noch nicht sind. Vor allem nicht mit einer solchen Penetration und Verbreitung. Also es wird sehr spannend zu sehen, was aus Vision Pro alles wird.
Das ist halt auch ein guter Punkt. Also ich glaube, man kann sich jetzt auch noch nicht vorstellen von den Features, die sie präsentieren, welche werden die sein, die dann wirklich auch beim Durchbruch verhelfen. Weil bei der Watch war am Anfang auch ein riesiger Fokus auf Fashion zum Beispiel. Ich erinnere an nämlich 17.000 Euro Gold Apple Watches, wo man einfach gesehen hat, im Nachhinein, sie haben halt alle möglichen Angles probiert und haben dann halt mit der Zeit gesehen, was funktioniert. Und was halt jetzt mit Vision Pro auf jeden Fall ist, es war noch nie so teuer, Early Adopter zu sein. Weil wenn ich das jetzt vergleiche mit einer Apple Watch Series Zero, die dann ja auch meistens relativ schnell outdated sind, weil einfach die erste Generation auch einfach relativ schwach im Vergleich zu den nächsten ist. Das ist halt eine andere Nummer, wenn ich eine Apple Watch um damals 300-400 Euro hatte, zu jetzt halt 3.500 Euro.
Absolut. Absolut. Ich meine, es ist halt schwierig, so ein Produkt zu preisen, weil es gibt halt nichts Vergleichbares. Wie du richtig gesagt hast, die ganzen anderen VR-Brillen da draußen, das kannst du nicht vergleichen. Das ist eine andere Welt. Das ist tatsächlich etwas Neues. Und ja, Zeit wird uns zeigen, wo der Preis hingeht. Also wie schon erwähnt, ich bin mir sicher, das wird in den nächsten Jahren spürbar runtergehen.
Ich bin schon sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn es dann an die Veröffentlichung geht nächstes Jahr, viele Leute vielleicht auf den Geschmack kommen, weil dann auch so mehr darüber gesprochen wird und sich dann denken, naja gut, ich probiere es mal mit etwas Kleinerem aus und dann vielleicht aus dieser Erfahrung heraus, die halt nicht dasselbe bieten kann, nicht ganz erkennen können, wo das tatsächlich für sie einen Platz hat oder warum es jetzt etwas Besonderes sein sollte. Das, glaube ich, wird auch nochmal spannend zu sehen, wie viele Leute dann zwar auf den Geschmack kommen und sich denken, ich probiere mal so eine VR-Brille aus, aber ich greife nicht gleich zur großen und teuren von Apple, sondern ich versuche mal mit einer kleineren mich heranzutasten und zu schauen, ob das was ist. Merken dann vielleicht, na gut, das bringt mir nichts und schließen daraus dann aber auch, dass wohl auch die teurere Variante von Apple nicht so viel mehr können wird, obwohl es wahrscheinlich einen recht großen Unterschied machen wird.
Absolut. Ich habe dir ganz recht. Das ist auf jeden Fall spannend und etwas zu beobachten. Ja, alles in allem, das war die WWDC 2023. Die neuen Software-Erscheinungen erwarten uns, wie kurz schon erwähnt, im Herbst 2023. Das heißt, wir rechnen mit iOS und WatchOS im September herum, mit den neuen iPhones und neuen Watches und iPadOS wahrscheinlich im Oktober meistens und macOS entweder Oktober oder November dann. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dann.